Womit fangen wir denn heute an?
Meinst du, die Knabbergeräusche sind dann auch
Ja.
drauf?
Wir haben jetzt Mäuse. Ich
Genau.
habe mich dagegen gewehrt, aber ich konnte mich nicht länger wehren. Wir haben jetzt wieder Haustiere. Und die werden wir vielleicht hören. Also sie werden möglicherweise hörbar sein auf der Aufnahme. Es ist nicht meine Schuld, möchte ich betonen.
Aber ich weiß nicht, warum du dich jetzt beschwerst, weil das haben wir doch alles so lange besprochen.
Ich
So
beschwere mich ja
oft.
nicht. Es gab ja verschiedene Bedingungen. Einen davon war, ich darf keinen Stress haben wegen der Mäuse. Wenn ich jetzt hier irgendwie Probleme mit der Aufnahme habe, darf ich die Mäuse dann wieder loswerden.
Wie willst du das machen? Willst du sie zurückgeben? Wir haben ja immerhin 2 Wochen Garantie oder Rückgaberecht.
Nee, das ist ja nur bei Internetkäufen, nicht im Geschäft. Heute mit dieser Aufnahme endet die Abstimmung, welches Genre wir besprechen, und ich muss gerade mal gucken, wer denn jetzt eigentlich letzten Endes gewonnen hat. Als ich letztes Mal geguckt habe, da führte.
Der Boxfilm.
Nee, Anime. Zum Boxen muss ich gleich noch was sagen. Und es ist tatsächlich Anime geworden.
Ach was.
Das wird spannend. Also in den nächsten. Im Lauf, also bis zur übernächsten Folge dann, könnt ihr dann über das Jahrzehnt abstimmen, wobei ich da wahrscheinlich Vorgaben machen werde, je nachdem, welche Jahrzehnte, also was für Animes ich überhaupt bekomme. Ich weiß, die werden schon länger gedreht, aber ich weiß nicht, ob man hier in Europa Animes aus den 40er Jahren in irgendeiner Form beziehen kann oder ob das nur zu mega Stress ausartet. Wenn ihr da Tipps und Tricks habt, könnt ihr mir das gerne nennen. Nein, also wir hatten einen großen Box-Fan in dieser Abstimmung, nicht? Also ich bin ja durchaus, ich finde es ja lustig, ich nehme es ja nicht ernst, diese Abstimmung in dem Sinne von, dass es irgendwie freie, geheime, gleiche Wahl sein muss, sondern wenn man das irgendwie versucht, zu seinen Gunsten zu manipulieren, finde ich das durchaus amüsant und habe deswegen diesen Box-Fan gewähren lassen, der, egal welches Genre sich nach oben stahl, immer noch eine Stimme mehr auf den Box-Fan packte. Doch in der letzten Woche hast du es dann dermaßen übertrieben, dass auf einmal der Box-Film bei 40% in der Abstimmung stand und alle anderen Genres waren im unteren einstelligen Prozentbereich, womit halt die ganze Abstimmung ad absurdum geführt ist. So, da brauchen wir nicht abstimmen, wenn eine einzelne Person, möglicherweise war es auch eine Gruppe von Personen, aber wenn irgendjemand versucht, seinen Willen dermaßen krass durchzudrücken. Deswegen habe ich im Backend einfach sämtliche, und halt nicht nur für den Boxfilm, sondern sämtliche doppelten IPs in der Abstimmung gelöscht. Und so kam dann das Bild zustande, dass ja, wir jetzt über einen Anime-Film sprechen werden und ihr als nächstes bestimmen dürft, aus welchem Jahrzehnt. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr euer Lieblingsjahrzehnt nicht so massiv manipulieren würdet. Das ist halt, da brauchen wir keine Abstimmung machen. So, wir haben überhaupt kein Problem damit, einen Boxfilm zu besprechen. Schreibt uns einfach eine E-Mail, info@privatsprache.de, und sag uns, welchen Boxfilm du gern besprochen haben möchtest. Und das machen wir bestimmt sehr, sehr gerne. Aber der Witz an dieser Hörerabstimmung ist ja eben, dass alle mitreden dürfen und nicht irgendwie eine einzelne Person das Ganze zu seinen Gunsten komplett ins ja, Absurde dreht.
Entschuldigung, ich habe gerade die Maus beobachtet. Übrigens muss ich dich, Daniel, noch korrigieren. Das sind ja gar keine Mäuse. Wir haben mongolische Wüstenrennmäuse, die zwar Mäuse heißen, aber keine Mäuse sind. Sind nur auch Nagetiere, aber sonst sind die nicht mit Mäusen verwandt.
Gibt es eigentlich ein Karl-May-Buch, das in der Mongolei spielt?
Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß es nicht. Du kennst dich da besser aus. Erzähl uns doch mal, Paula, was für eine Rolle Karl May in deiner Jugend gespielt hat.
Also Karl May hat eigentlich keine Rolle gespielt, sondern seine Bücher tatsächlich.
Du bist ja heute mal wieder super spitzfindig.
Ja.
Natürlich habe ich das als Metapher jetzt benutzt. Oh, ich kannte den Typen auch nicht persönlich. Aber ich war mal in der Villa Shatterhand. Aber erzähl
und ich war mal in Bad Segeberg.
Nicht nur in Elspe.
Elspe?
Elspe, da gibt es auch Karl May Festspiele.
Genau, also die Bücher und auch die Verfilmungen seiner Bücher haben meine Kindheit maßgeblich geprägt. Also mein Vater war in seiner Kindheit auch ein großer Karl-May-Fan und hatte sich eine ganze riesengroße Sammlung an Karl-May-Büchern zugelegt. Und diese Sammlung existiert halt immer noch im Keller meiner Oma. Ja? Mhm. Und wenn du als kindlicher Bücherwurm eben mal bei deiner Oma zu Besuch bist und ein ganzes Regal voller Bücher vor deiner Nase hast, dann liest du die halt auch mal. Ne? So. Das heißt also, mein Vater hatte nicht alle Bücher von Karl May, aber sehr viele, und alle, die er hatte, habe ich mindestens einmal gelesen. Und es war immer das Gleiche. Ich fand immer, wenn ich das erste Mal dran gelesen habe, also mit einem Buch angefangen habe, fand ich es immer langweilig. Und dann habe ich natürlich nicht so viel geschafft, habe es weggelegt, und wenn ich es dann am nächsten Abend oder wann mir wieder vorgenommen habe, dann konnte ich schon wieder gar nicht mehr aufhören. Ja.
Und wie viel hast du da gelesen?
Wie viele? Ja, das wären schon so 30 oder so gewesen.
Wow.
Es ist jetzt in meinen Erinnerungen so, vielleicht hat er ja gar nicht 30 geschrieben, sondern nur 15, aber
der hat schon
so, also schon viele, ja.
Ich weiß nicht genau, wie viele, aber es waren schon echt viele.
Kennst du Untergeiern?
Ja.
Gibt es auch einen Film
zu? Genau, gibt es auch einen Film für.
Ja, wie gesagt, ich habe das halt, ich glaube, das letzte, oder aufgehört hat diese Phase, so als ich dann 12 Jahre meines Lebens durchlebt hatte.
Mhm.
Oder so, ne? Also ist echt schon lange her. Deswegen kann ich mich nicht mehr so gut erinnern und werf wahrscheinlich auch die Geschichten alle ein bisschen durcheinander und so. Aber ja, war total wichtig für mich. Ich wollte dann auch immer, also ich wäre gerne Indianerin oder Indianer. Die Squaws sind ja auch nicht so gut dran da gewesen, und hatte dann auch Mokassins und bin immer auf Bäume geklettert und habe Anschleichen geübt. Deswegen kann ich das auch heute noch sehr gut.
Ja, das weißt du, Maria, wenn du im Supermarkt, wie du dich anschleichen kannst an Kaffen oder wie?
Nee, aber es passiert schon echt oft, dass, wenn ich Leute auf der Straße überhole, dass sie sich dann erschrecken, ja.
Ah,
die mich vorher nicht bemerkt haben. Es war irgendwann so schlimm, dass ich tatsächlich mal ein Glöckchen an meinem Schuh hatte. Damit die Leute mich bemerken.
Okay. Also ich bin nicht über Winnetou 2 hinausgekommen beim Lesen.
Beim Lesen,
Weil ich es so mordslangweilig fand. Es war wirklich, also, nee, das war echt nicht meins. Der gute Herr May, der konnte sich ja in Landschaftsbeschreibung verlieren.
Aber ich dachte, du magst Landschaftsbeschreibung.
Ja, aber irgendwie, bei dem war mir das alles zu spröde irgendwie. Aber ich weiß ja, keine Ahnung, vielleicht... Ich hab's halt auch so als Teenager versucht zu lesen und es ging gar nicht.
Da warst du schon zu alt wahrscheinlich.
Ja, okay, vielleicht Teenager, weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht. Ich hatte aber ein Dings, weil ich hatte einen guten Freund, den Steffen, in der Grundschule war das. Der hatte nämlich, also die Familie von ihm, schönen Gruß an dieser Stelle, falls er das hören sollte, die hatten, glaube ich, alle Filme auf Videokassette.
Wow.
Und wir hatten voll oft, dass wir dann bei Steffen zu Besuch waren, einen Karl-May-Film geguckt haben und dann anschließend in ihrem großen Garten waren und gespielt haben, den Film quasi nachgespielt haben.
Cool, das wäre was für mich gewesen.
Das ist so meine Kindheitserinnerung mit Karl-May, die ich damit verbinde. Wir werden heute einen Kamei-Film besprechen. Ja, ob ihr es schon geahnt habt oder nicht. Natürlich habt ihr schon alle gelesen, wie die Folge heißt. Und zwar ist das mal wieder ein doppeltes Special, nicht? Einerseits begründen wir damit eine neue Reihe, nämlich Filme aus Paulas Jugend.
Yippie.
Oder Paulas Kindheit und Jugend. Und zum anderen ist es Teil der Podcast-Aktion O-Western, wo wir uns mit 7 Podcasts, den chlorreichen 7, zusammengetan haben und Western zu Ostern besprechen. Die Second Unit hat schon den neueren Deutsch-Western Gold besprochen. Die Cine Couch haben die schon? Oder es kommt gerade noch? Ich weiß es gerade nicht. Was haben die denn besprochen? Ach so, genau, ist schon erschienen. Hier Bone Tomahawk. Außerdem werden noch mitmachen der Enough Talk, die Wiederaufführung, das Bahnhofskino, der Lichtspielcast und wir. Das sind 7.
7.
Genau. Und ja, ihr könnt also auch bei den anderen Podcasts reinhören, wenn ihr euch für Western interessiert und viele spannende Folgen zum Themenmonat oder Themenwochen O-Western hören. Nisch. Dann haben wir ein Filmmagazin zugeschickt bekommen. Mit dem Titel Kinemalismus. Also an dieser Stelle ein Disclosure.
Bitte?
Ein Disclosure, eine Offenlegung der materiellen oder allgemein der Verhältnisse, wie wir dazu stehen. Wir wurden gebeten, das Filmmagazin Kinemalismus vorzustellen, haben dafür ein kostenloses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, aber wir kriegen kein Geld. Also es ist uns selbst überlassen, was wir dazu sagen. Es ist keine Werbung in dem Sinne, sondern eine Rezension. Und deswegen können wir jetzt auch sagen, was wir wollen dazu.
Ja, ich würde gerne mal was fragen.
Ja.
Kinemalismus ist das, also das setzt sich zusammen aus Kinematografie oder was so? Und Animalismus oder wie?
Ja, oder
und wenn ja, was bedeutet das und steht es vielleicht im Vorwort oder im Impressum und ich habe es nicht gelesen.
Oben steht drauf,
oder?
Ein Nicht-Film-Magazin für ökophilosophisch angewandte Arthouse-Hobby-Cineasten. Das trifft es auch schon ziemlich gut. Nämlich das Ganze ist schon, also es ist halt eher ein Satire-Magazin für Cineasten oder halt Filmliebhaber. Die Ausgabe, die wir hier haben, das ist die erste, hat den Titel Horrorliebe. Mittlerweile ist auch die Zweitausgabe Science Fiction irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie der Titel lautet, erschienen.
Die hätte ich auch gerne. Wo kann ich denn das eigentlich beziehen?
Ich glaube, das kannst du bei denen auf der Homepage kaufen. Und zwar für 3,40 Euro. 50% billiger als der Spiegel, steht auch drauf. warte mal. Kinemalismus.de, das kriegst du auch.
Ach, siehste. Kann ich das abonnieren?
Genau, www kann man weglassen, steht auch drauf.
Ich kann es
bestimmt auch abonnieren. Erstmal so rein optisch gefällt mir das ziemlich gut. Also es ist quadratisch im Format, mattes Papier und hauptsächlich dreifarbig gehalten, blau, gold und weiß, das gefällt mir. Schwarz, also vierfarbig.
Aber ist nur bei dieser Ausgabe so wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, das kann natürlich
sein.
Und
die nächste sieht schon so ein bisschen anders aus.
Da hinten ist so was Grünes, ja. Mhm. Aber dieser, die wir hier vorliegen haben. Und auf dem Cover ist ein Frankensteins Monster, das mit den, mit den Händen ein Herz formt. Wie gesagt, Horrorliebe.
Du willst es jetzt aber jetzt nicht alles durchbeschreiben.
Nee, ich wollte nur sagen, so noch, dass es halt, wie gesagt, irgendwie ein Satiremagazin ist und deswegen teilweise ein bisschen arg albern fand ich. Es traf jetzt nicht jedes Mal meinen Humor.
Also meinen schon, ich finde es sehr witzig. Und die Zeichnung finde ich auch gut.
Also rein optisch ist es ein Genuss, also es ist richtig cool gemacht. Nur wie gesagt, vom Humor traf es mich nicht immer. Was ich allerdings ziemlich cool fand, ist halt ein Interview mit Christopher Lee, das dem Thema entsprechend nach seinem Tod geführt wurde. Ja, also wenn das euer Interesse geweckt hat, dann könnt ihr euch da ja mal eine Ausgabe bestellen für 3,40 Euro. Vielleicht kommt da noch Versandkosten drauf oder so, aber es kostet nicht die Welt. Mhm. Und falsch macht ihr damit auf jeden Fall nichts. Wenn ihr Spaß habt an Filmen, kriegt ihr da...
Ja, und wenn ihr Spaß habt, dann Albernheit.
Genau. An Satire.
Ja, was so ein bisschen schade ist, also wenn ich jetzt mal so ein delikates Detail aus meinem Privatleben erzählen darf, ich guck schon wieder so.
Ich bin gespannt. Gott,
das muss ich nachher wieder rausschneiden.
Ne? Ja, ich meine, ja, hallo, hier
aber es ist
tausende
schon
Menschen zu und du packst jetzt aus, dass du Stinkfüße hast oder so.
Nee, es ist noch schlimmer.
Oha.
Ich habe aber keine Stinkefüße. Aber nee, ich tatsächlich ist der Ort, an dem ich in diesem Lebensabschnitt am häufigsten Zeitschriften lese, die Toilette. Ja. Jetzt konnte ich aber ausgerechnet diese Zeitschrift, in der ich gerne viel mehr gelesen habe, ich gebe es zu, ich habe sie nicht ganz gelesen, die konnte ich jetzt nicht da auf die Toilette legen, weil da halt auch unsere inzwischen fast 9-jährige Tochter immer die Zeitschriften liest und das ja nur gar diese Horrorausgabe ist und ja, finde ich dann teilweise doch ein bisschen zu gruselig für sie, was da drin steht. Das war ein bisschen schade.
Ja.
Aber die nächste dann. Da, wenn es da auch so wie das Cover verspricht, viel um Star Wars geht.
Ja, also auf dem Cover ist
ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder
eine Leia mit der Frisur von Spock und ein Spock mit der Frisur von Leia. Und der Kleidung haben sie auch getauscht drauf.
Aber dann kann sie das ja lesen und freut sich, weil sie dann ein bisschen was über Star Wars lernt und dann mit diesen Kumpels aus ihrer Klasse mithalten kann.
Na dann. Also das kriegen wir jetzt aber nicht mehr geschenkt, ja, das musst du dann kaufen.
Ich dachte, ich mach ein bisschen.
Achso, du kannst natürlich den Typen anhauen, ob er uns das nochmal hat. So.
Ja, komm.
Ja, Details, also wo ihr das kriegt, das kann ich ja nochmal in den Blog hauen.
Da war auch so ein Glossar drin. Ach. Nannte sich Lexikon.
Ja, dann genau. Es gibt dann auch so, wenn ihr zumindest auch zu den ersten Bestellern gehört, an der jeweiligen Ausgabe, gibt es dann auch immer noch wunderbare Extras wie Poster und so, glaube ich.
So wie bei diesen ganzen Kinderzeitschriften, da klebt dann immer so ein Plastikspielzeug vorne dran.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Den Rettern von New York.
Oh ja.
Ihr erinnert euch, es ist das grandiose Romanfragment, was der kleine, circa 9-jährige Daniel angefangen hat zu schreiben. Wir hatten in der letzten Ausgabe den Klappentext gelesen. Und heute geht es an das Vorwort.
Ich bin jetzt schon gefesselt. Entschuldigung.
Ja. Liebe Leser, ihr wisst sicher nicht, wer die Retter sind. Darum will ich sie euch vorstellen. Da wäre zuerst mal John, ein kräftiger, aber auch schlauer Mann, der stets bereit ist,
für das Recht
zu kämpfen.
Siehst du, du wusstest damals schon, wie es ist. Entweder Hirnschmalz oder Muskelschmalz.
Na, der ist beides, nicht? Das ist
ja,
so
ja, aber du wusstest, dass es nicht normal ist, dass es beides auch in
dann,
Menschen vereint sein kann. Mhm.
Dann wäre da Jack, ein dicklicher Mann, der für das Recht ist.
Ich bin für das Recht.
Harry, der Mann für das chemische... Was?
Entschuldigung, wie hieß der zweite nochmal?
Der zweite war also erst John, der kräftige, schlaue, Jack, der dicke.
Ach, Jack.
Harry, der Mann für das chemische, technische mit zuständig ist, in Klammern, auch für das Recht.
Auch für das Recht. Und dann waren dir leider alle männlichen englischen Vornamen ausgegangen und deswegen musstest du noch eine Frau mit ins Team nehmen.
Aber auch Bonnie. Da möchte ich auch noch sagen, Bonnie hieß unsere Katze.
Ich dachte aber mehr an Bonnie Tyler.
Nee, das war definitiv noch unsere Katze. Und das war noch komplett präsexuell. Das war, aber auch Bonnie ist für das Recht.
Ja.
Und das Essen und die Verarztung. Das ist so übel.
Für den Haushalt und die Einkäufe, Verpflegung.
Ja, das ist auch, also ich war ja sehr geprägt durch so amerikanische Serien. Ein Colt für alle Fälle, ein Trio mit vier Fäusten, Simon und Simon. Und da wurde ja durchaus ein solches Bild immer gezeichnet von den aktiven Männern. Und dann gab es noch irgendwie die Sekretärin oder so. Es gab so Agentin mit Herz und Remington Steel waren so die zwei Serien, die da rausfielen und dann aktive Frauen hatten. Aber sonst war das eher, naja. Und zum Schluss Julian, ein Mann,
der, noch ein Name. Ja.
Der lieber für das Recht kämpft. Dabei helfen ihm Judo, Karate, Kung Fu, Taekwondo und Ninja.
Welcher Ninja denn?
Ich dachte damals, es wäre eine Kampfsportart. Ninja. Er hat gesagt, pass auf, ich kann Ninja.
Gab es eigentlich damals auch schon Wing Chun?
Ja, also das kannten wir halt noch nicht. Wir hatten das Kung Fu, wie es geschrieben hat. So. Kung Fu, Taekwondo. Karate, habe ich übrigens auch geschrieben.
Karate.
Und Ninja. Okay, das Vorwort ist auch schon fast zu Ende. Es steht
Ach Mann.
Achtung. Ich warne. Wer keine starken Nerven hat, sollte dieses Buch lieber nicht lesen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nun gut.
Ach.
Es bleibt spannend, wie es weitergeht. Erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Das Kapitel kann ich euch schon mal nennen, wird dann heißen. Wie alles begann. Oh, so. Origin Story, nicht? Klassisch.
Das finde ich cool.
Mhm. Willst du Dr. Paula machen oder wollen wir anfangen?
Lass uns anfangen. Dr. Paula hat heute geschlossen. Los, darüber!
Wo ist der Schatz im Silbersee? Antworte! Oder ich blase das Hirn aus deinem verdammten Schädel!
Der Schatz... Das ist eine lange Geschichte. Die kann man nicht so einfach.
Dann mach sie kurz. Los, rede!
Wir haben uns gar nicht begrüßt am Anfang, gell?
Ja, so, wir haben uns doch schon den ganzen Tag gesehen.
Ich weiß, aber wir wollten ja jetzt uns immer am Anfang begrüßen und das nicht mehr so mittendrin machen, weil das so albern ist.
Das haben wir, glaube ich, vor 10 Folgen beschlossen und seitdem noch nie gemacht.
Nee, doch haben wir gemacht, so auf jeden Fall. Die letzte Folge haben wir das so gemacht. Jetzt begrüßen wir uns einfach gar nicht mehr, sag ich.
Was?
Ist ja albern, sich jetzt noch zu begrüßen. Welchen Film haben wir denn besprochen, Paula?
Hallo, Daniel.
Nee, es ist jetzt echt jetzt albern. Nicht mehr. Nee. Komm, welchen Film haben wir denn besprochen?
Wir werden jetzt besprechen.
Ja.
Der Schatz im Silbersee.
Der Schatz im Silbersee.
Mhm.
Menschenskinder. Mhm. Und wie hat er dir denn gefallen?
Worum geht's denn da? Ach so, wie er mir gefallen hat, super, ich habe mich voll gut amüsiert, weil der so schön oberflächlich ist.
Ja, ich habe mich auch gut amüsiert, das trifft es nämlich gut. Also ich hatte einen Mordsgaudi.
Mordsgaudi, ja, war schon.
Ja,
ja.
Wir haben
aber es war nicht auch, auch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, ne? Hast du auch Angst davor gehabt, von dem Film so ein bisschen?
Nö, ich glaube, ich habe ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe, so... Hirnausschalt, Abenteuerfilm. Im Gegenteil, so die Handlung war noch sogar noch ein bisschen weniger konsistent, als ich mir das erwartet hatte. Also es war schon, bin ich gespannt auf deine 5 Sätze gleich.
Ja, also der Rassismus war schon fies, fand ich.
Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, genau. Ja. Weil das ist mir jetzt gar nicht so doll aufgefallen.
Das war mir als Kind halt nicht so doll aufgefallen.
Da bin ich gespannt. Aber ist das der edle Wilde?
Jetzt ja. Genau.
Ich sag mal was zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1962. Regie führte Harald Reinl. Der gute Herr Reinl hat schon unter den Nazis im Filmgenre gearbeitet.
Siehste?
War da aber ein kleines Licht, hat aber unter anderem auch als Assistent von Leni Riefenstahl gearbeitet.
Aha.
Bei Filmen von Riefenstahl wurden ja auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Das sollte man nicht vergessen, nicht? Nach dem Krieg fing er erst an, hier voll auf der Heimatfilmwelle zu reiten. Dann hat er diverse Edgar Wallace-Filme gemacht und zwischen 62 und 68 insgesamt 5 Winnetou-Filme. noch erwähnenswert sind von 65 Der letzte Mohikaner, der Zweiteiler zu den Nibelungen von 1966 und 67. Er hat den dritten Teil der Lümmel-Reihe 1969,
Pepe der Paukerschreck. Pepe Nagelreihe, du Lümmel.
Pepe der Paukerschreck 1969 hat ihn da den dritten Teil gedreht. Und dann fing er an, schon so ein bisschen abzudriften. Nämlich 1970 hatte eine Doku, denkt euch bitte die Anführungszeichen, nämlich ein Buch von Erich von Däniken verfilmt, Erinnerungen an die Zukunft. Erich von Däniken, das ist so ein, wie nennt man das? Keine Ahnung, Huxilla reden da oft drüber. Halt, der ist so ein Typ, der glaubt, dass Außerirdische die Pyramiden gebaut haben und so ein Kram. Und dann immer, wer weiß, was für Beweise anschleppt. Und darüber hat er halt da einen Film gedreht. Aber auch 1975 hat er den fünften Lümmel-Film gedreht. Wir hauen die Pauker in die Pfanne.
Ah, das ist ja auch ein cooler Film.
Und 1976 noch den zweiten Däniken-Film, Erich von Däniken, Botschaftend der Götter. Und ja, so ging es dann auch weiter, zum Beispiel 77. Und die Bibel hat doch recht. Und sein letzter Film war 1987, Sri Lanka, leuchtendes Land. Den konnte er nicht mal selbst fertigstellen, denn er wurde 1986 im Streit von seiner Frau erstochen. Die waren wohl sehr betrunken, haben sich gestritten und die Frau hat dann mit dem Messer den Streit beendet. Wichtig für uns.
Das ist interessant, dass die Frau der Täter ist. Und dann halt auch noch betrunkenen Zustand mit einem Messer. Das ist
die Details kenne ich jetzt da nicht, wie es genau. Also nur gehört, dass sie
eher betrunken. Eher unweiblich.
Ne? Nun, weiß ich nicht. Denk doch mal an Ex Machina.
Das sind ja keine Frauen.
Ah, das ist seltsam. Sehr, es ist ja auch vor allem ein Spielfilm, da könnte man jetzt auch lange drüber reden. Aber das machen wir demnächst, wahrscheinlich, mit dem Arne.
Ich habe nicht gesagt, dass es, Menschen sind es ja auch nicht, aber. Die sind ja auch gar nicht weiblich sozialisiert.
Wollen wir jetzt echt über Ex Machina sprechen? Ich meine, ja. Nee, weil den sollten wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Spätfilmfolge drüber machen. Ich fand den. Wir haben den neu geguckt und ich glaube, wir waren beide ziemlich angetan und da steckt wirklich sehr viel drin. Was von dem Film aber nicht, oder?
Nee, von dem Thema, natürlich. Also vom Inhalt.
Wir sind beim Schatz im Silbersee. Wichtig ist natürlich, dass die Musik, die berühmte, von Martin Böttcher stammt. Böttcher. Außerdem hatte der Film ein Budget von 3,5 Millionen D-Mark und war der damals teuerste Nachkriegsfilm. Und ich glaube, auch vor dem Krieg kam wenig daran. Natürlich Metropolis dürfte das getoppt haben. Aber sonst gab es wahrscheinlich nicht viele Filme, die so viel gekostet haben in Deutschland. Und die Besetzung. Lex Barker spielt natürlich Old Shatterhand. Pierre Brice spielt natürlich Winnetou. Götz George, spielt nicht hier den Schamanski, sondern Fred Engel. Er darf auch mal sich schnackig machen und zeigen, was für ein enorm durchtrainierter Mann er da war. Eddie Arendt spielt Lord Castlepool. Ralf Wolter spielt Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Ja, super. Und Herbert Lohm spielt den Villain. Herbert Lohm ist übrigens auch noch bekannt als Kommissar Dreifuß aus der Pink Panther-Reihe. Ich will die ganze Zeit ein berühmtes Filmthema nach dem anderen pfeifen, aber dann wächst uns die GEMA über den Kopf. Das Genre ist ein Western. Die rückt uns auf den Pelz. Da dürfte kein Zweifel dran stehen, dass das Genre ein Western ist. Aber sag mal, wir haben ja während des Films beide festgestellt, dass wir als Kind eher Lex Barker-Fans waren und heutzutage doch sagen müssen, dass eigentlich Pierre Brice schon der hottere Typ ist.
Ja, jetzt hast du gerade zwei Sachen vermischt. Also Lex Barker-Fan, also du meinst tatsächlich den Schauspieler toll.
Ja, also
als Kind.
Ja. Das ja, war für mich schon so ein Role Model auch irgendwie.
Ja.
Und aber jetzt bei der Neusichtung fand ich den, also weswegen ich darüber reden wollte, ich fand das genau das gleiche Phänomen, was ich mit Commander Riker hatte, als ich das erste Mal Star Trek gesehen habe, fand ich Commander Riker total cool,
super Sau.
Und als ich dann halt als Erwachsener auf DVD die Serie nochmal komplett geguckt habe, natürlich, wie jeder Mensch gemerkt, was das für ein Vollhonk ist und dass Captain Picard halt der Coole ist. Und hier war es jetzt halt so, also jetzt natürlich Lex Barker oder Old Shatterhand kein Vollhonk so, aber Winnetou ist irgendwie schon nicht mal, er sieht besser aus und er ist auch irgendwie die coolere Sau. Mhm. Und Lex Barker ist halt so irgendwie der klassische Klischee-Dude irgendwie, so mit nach hinten gegelten Haaren, blond, groß, blauäugig irgendwie. Auch so super, ultra korrekt. Der hat irgendwie, der ist total langweilig auch.
Ja, und aber er hat immer das Sagen, weißt du, alle vertrauen ihm halt und er tut halt immer das Richtige. Ja, das merkt man ja schon daran, dass er auch immer moralisch richtig entscheidet. Er sagt immer, ich bin ein Freund aller Indianer. Also der spielt sich auch immer so auf und nein, er ist nicht tot, er schläft nur. Seht her, ich habe meinen Feind nicht getötet, sondern nur niedergeschlagen. Der ist so moralisch erhaben auch, ne?
Ich frage mich halt, woran das liegt, dass man als Kinder so, als Kind so Typen irgendwie cool findet. Oder ich zumindest und du offensichtlich auch.
Ja,
und
also
als
ich glaube. Also ich fand den tatsächlich sexy, ne? So als kleines Mädchen. Und der ist ja auch wahrscheinlich mindestens genauso muskulös wie Götz George.
Das weiß man nicht, er hat sich nicht nackig gemacht.
Ja, aber der ist halt groß und breitschultig und so, ne? Und Winnetou ist ja eher so schmal. Und.
Aber der hat die Haare schön.
Der hat so langes Haar, ja. Das ist ja dann vielleicht auch nicht das, also wenn man halt, wenn gerade so die erotischen Gefühle erwachen, weiß ich nicht, ob man dann sowas nicht prototypisch männliches irgendwie so braucht. Naja, also, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, der Winnetou hat halt auch einfach nicht den besten Stand in diesem Film. Das halt wäre so das, so mehr der Depp, ja.
Nein,
der,
das doch, nicht, der wird schon...
Der wird halt aber von...
Der ist schon überlegen.
Old Shatterhand halt rumkommandiert, so, ja. Old Shatterhand trifft die Entscheidung.
Winnetou, lass uns halt gleich kommen, lass uns das nochmal zurückstellen.
Und der schwätzt halt auch nicht.
Bevor wir dazu kommen... lass uns erst noch mal, oder erzähl du uns doch noch mal die Handlung in 5 Sätzen, bitte. Dann kann ich mir auch noch ein Getränk holen.
Ja, mach das mal. also Old Shatterhand reitet da irgendwie halt... Was?
Ich sag nur so, ja, mach das mal. Jetzt wolltest du sagen, hau endlich ab.
Dein Tape hat sich jetzt gelöst.
Ja, ich weiß, ich wollte mir ein Getränk holen.
Also Old Shatterhand ist mal wieder zu Besuch im Wilden Westen. Im Wilden Westen. Und trifft da zufällig Götz George, der seinen Vater verloren hat. Denn irgendwelche Banditen, oder besser gesagt Tramps, haben den Vater von Götz George erstochen, um die eine Hälfte der Schatzkarte für den Schatz im Silbersee von ihm zu nehmen. Und weil Old Shatterhand, wie er ja dann auch sagt, immer auf der Seite der Suche, Seite nach Gerechtigkeit, auf Gerechtigkeit ist, hilft er natürlich Götz George, dessen Vater zu rächen. So. Und deswegen sind die da so eine Clique von Leuten, die halt gegen die Tramps ankämpfen. Tramps.
Tramps.
Nicht Tramps.
Entschuldigung.
ja, das war's dann eigentlich schon. Also, es kommt dann irgendwann dazu, dass Götz George von den Tramps gefangen genommen wird.
Er wird sich kongenial befreit.
Die wollten eigentlich von ihm die zweite Hälfte der Schatzkarte, die hat er aber nicht. Hat aber trotzdem den Weg im Kopf, was auch echt verwunderlich ist, weil die Schatzkarte ja so unglaublich kompliziert und detailliert gezeichnet ist.
Und durch halb Kroatien dafür reiten musst.
Es war jetzt also von mir ironisch gemeint.
Ja, das ist schon klar.
Oder kommen wir ja später nochmal drauf zurück.
Ich habe es auch nicht ganz ernst gemeint, falls es dir nicht aufgefallen
also,
ist.
Also Götz-George führt jemals die Trams zum Silbersee und dort wird ihnen ihre eigene Goldgier, das kennt man ja auch, zum Verhängnis.
Nein!
Das ist so ein bisschen, wird glaube ich in der Herr der Ringe-Verfilmung zitiert.
Das glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dass
naja, die sterben Film doch da bei der Überflutung quasi, ne?
So, ja.
Dann geht doch so der.
Ich fand Herr der Ringe, ich fand, das war so eine Szene, die hätte auch voll gut in so einen Indiana Jones-Film reingepasst. Aha. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass. Okay, ich meine, der hatte schon irgendwie internationalen Erfolg, aber. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den gesehen haben. Ich glaube, das ist eher so ein gängiger Trope einfach.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja.
Soweit dazu?
Ja, da haben jetzt 3 Sätze gereicht. Mhm.
Dann kommen wir zur Produktion.
Mhm. Ach so, ja. Also, wie der Name schon sagt, also der Schatz im Silbersee, der Film, ist der Film zu dem Buch. Der Schatz im Silbersee.
Nein!
Allerdings ist es ein bisschen irreführend. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Ich glaube, ich darf das noch gar nicht sagen.
Du darfst ja alles
sagen. Gut, also und zwar, also ich glaube, der Titel und die ungefähre Handlung, so der Titel und das Ziel, sind im Film gleich wie im Roman, aber ansonsten erkennt man die nicht wieder. Ich weiß, ich war da auch ziemlich enttäuscht, als ich das so festgestellt habe.
Du kannst dich noch an das Buch erinnern oder als Kind?
Als Kind, nee, jetzt so. Weiß ich das nicht mehr. Nee, aber okay. Das war mir schon ziemlich klar. Und da habe ich mich auch bei meinen Eltern darüber beschwert, dass das überhaupt völlig anders ist, der Film, als in dem Buch. Und
du warst schon damals ein Büchersnob.
Die Bücher sind halt auch besser als die Filme.
Ja, das sagen Büchersnobs immer.
Ja, bei Karl May halt schon. Die Bücher. Ne.
Ja, es gibt die Filmprolls, die sagen so, ey, ich lese das Buch nicht, ich warte darauf, dass der Film rauskommt. Und dann gibt es die Büchersnobs, die sagen, das Buch ist viel besser. Der Film hat es gar nicht richtig umgesetzt.
Ja, dann bin ich halt ein Büchersnob. Naja, also was ich aber eigentlich hier sagen sollte, ist...
Wollte
das. Das ist der Film Der Schatz im Silbersee, der erste Winnetou-Film überhaupt war. Ja?
Mhm.
Und aber auch nicht der letzte.
Mhm.
Dahingegen war es aber die erste Karl-May-Verfilmung, denn schon 3 Jahre zuvor.
Das war nicht die erste Karl-May-Verfilmung.
Sag ich doch.
Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
Wurde. Der Löwe von Babylon verfilmt, ja. Und das Buch kenne ich nicht und den Film auch nicht. Das war dann halt nicht mit Old Shatterhand, sondern mit Cara Benemsi, wer es nicht weiß, ja. Das ist nämlich immer die gleiche Person, das ist also eigentlich
Karl May
oder sein alter Ego, so wie er sich gerne
wie er gewesen
hätte,
wäre.
Ja. Und da ist er halt einmal wie im Wilden Westen und dann im Wilden Osten auch unterwegs. Im Morgenland.
Ja.
Ja, also gesagt, der Löwe von Babylon, den gab es da halt schon, aber diese Verfilmung war wohl gefloppt. Ja, und trotzdem hat der Produzent Horst Wendland mit Der Schatz im Silbersee einen Neuanfang gewagt.
Ja, vielleicht auch gerade deshalb, weil die erste Verfilmungsversuch gefloppt war.
Hätte man ja dann auch aufgeben können direkt, ne?
Aber der hat vielleicht, oder wahrscheinlich hat er einfach das Potenzial erkannt. Nämlich entschied er sich daraus dafür, den Schatz im Silbersee zu verfilmen. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen natürlich, weil hier der beliebte Winnetou am Start ist und nicht irgendwie irgendwelche komischen Araber.
Oh mein Gott.
Das dachte sich Wendland damals, nicht ich. Sondern.
Nee, aber jetzt muss ich gerade mal echt überlegen. Mir fällt tatsächlich kein Gefährte von.
Ja, wie heißt der? Hat hier alle Foma halt.
Ja, natürlich.
Nicht Haji Alef Omar, aber sonst, es gibt halt keinen Winnetou in den Ost-Verfilmungen. Ja. Nun gut, aber nichtsdestotrotz gab es noch einen zweiten Grund, nämlich gilt Der Schatz im Silbersee als einer der erwachseneren Romane von Karl May. Wobei wir jetzt natürlich zu dem kommen, was du eben schon sagtest, dass der Film nicht sehr ähnlich ist wie das Buch.
Genau, also Buch ist halt irgendwie wesentlich komplizierter. Und Winnetou und Old Shatterhand sind in dem Buch auch gar nicht die Hauptpersonen.
Nein!
Ja. Ich musste nochmal...
Doch.
Doch.
Nein, ich musste... Doch.
Doch. Oh. Doch, ja. Und zwar geht's da um Old Firehand.
Karl May war so kreativ in seiner Namensfindung. Old Shatterhand, Old Firehand, Old Shoehand
gibt's auch noch. Ist auch ziemlich cool, ja. ja, jeweils Old Firehand gibt's in dem Film gar nicht, ne?
Nee, der kommt gar nicht vor.
Nur so ein beknackten Dichter.
Oh Mann, ey. Das hatte ich auch.
Mit so einer Feder am Hut.
So eine wunderbare amerikanische Rezension von dem Film. Der kam gar nicht drauf klar, in diesem Dichter. Then there's a guy that speaks in, for some reason speaks in rhymes all the time. Ja, ja. Obwohl, also Old Firehand wurde also gestrichen, aber gestrichen wurde nicht das Budget, sondern üppig aufgestockt. Ich hatte ja schon gesagt, 3,5 Millionen üppig. D-Mark.
Siehst du, da hast du es.
Damit der teuerste deutsche Nachkriegsfilm. Und damit das Budget wieder eingespielt würde, wurde der Film halt auch gleich als internationale Produktion angelegt und für den internationalen Markt geplant, weswegen es halt zu diesem berühmten Casting von Lex Barker, also einem Amerikaner in der Hauptrolle, und Pierre Brice, einem Franzosen, als Sidekick in diesem deutschen Film kam.
Ich frage mich gerade, ob Pierre Brice tatsächlich Pierre Brice ausgesprochen wird oder ob das nicht wieder so eine beknackte
Eindeutschung
ja.
ist.
Das also da fehlt der Akzent, sein. Aber eigentlich müsste der mehr Bries heißen.
Tja.
Brie. Naja, wahrscheinlich stimmt's.
Nichtsdestotrotz war das ja noch nicht die einzige Internationalisierung dieses deutschen Films. Was gab's denn da noch, Paula?
Stell dir mal vor, der Film wurde gar nicht im Wilden Westen gedreht.
Nein.
Doch.
Oh.
Nee, in Kroatien. Damals war es noch Jugoslawien, wurde der gedreht. Und weil das staatliche jugoslawische Filmstudio Rialto Film nämlich schon Erfahrung mit internationalen Produktionen hat, also nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Landschaft sehr so traumhaft großartig ist.
Haben wir persönlich festgestellt.
Und zwar kannten die Rialto-Filmleute sich vor allem mit Sandalenfilmen aus. Da kam es ja genauso wie bei den Wild West-Produktionen von Karl May zu Karl May drauf an, viele Statisten, viele Pferde und aufwendige Kostüme zu stellen.
Ich finde es voll passend, dass diese Filme nicht in Amerika, sondern in Jugoslawien gedreht wurden, weil ja diese Geschichte existiert. Ich habe übrigens mal ein Referat, ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse über Karl May gehalten.
Ja.
Entsprechend bin ich voll
gerne.
Ich bin der Experte. Und wie ich schon sagte, ich war mal in der Villa Shatterhand. Und der war ja nie, also er war, nachdem er dann erfolgreich war und alle Romane geschrieben hatte, war er mal in Amerika und sagte dann auch so, das sei nicht das Amerika seiner Bücher. Also sein Amerika, das ist ein anderes Amerika, nämlich Jugoslawien. So. Also das passt halt einfach voll gut, dass Karl May nie in Amerika war und sich da einfach so ein Fantasie-Amerika zusammengesponnen hat und genauso eben auch diese Filme nie in Amerika gedreht wurden, sondern in einem Fantasie-Amerika. Das finde ich einfach, das trägt sehr viel zu dem Charme bei.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Genau. Kommen wir mal zurück zu den Kostümen. Nämlich die berühmten Kostüme von Old Shatterhand und Winnetou entwarf die Kostümbildnerin Irms Pauli.
Mhm.
Ja, dann würde ich hier fast sagen, da hat sich die Standesbeamtin oder der Standesbeamte beim Tippen von vergriffen. Vor- und Nachnamen. Ja, dann müsste doch Irma heißen.
Anstatt einem A aufs S, das daneben liegt.
Ja, naja, jetzt heißt es Irms. Aber ich finde Irms auch, ist auch niedlich. Also, ja. Ja. So, und zwar sollte Winnetou, das passt ja auch viel besser zu seinem Charakter und überhaupt, ein schlichteres Gewand tragen, aber diese Irms hat sich durchgesetzt mit ihrem perlenbestickten Kostüm mit der Begründung, dass man das Kostüm ja dann dadurch irgendwie besser wiedererkennt.
Ja, ich meine, es ist ja total berühmt geworden mit diesen blau-weißen Perlen.
Ja.
Auf jeden Fall. Mhm. Der Lederwams von Old Shatterhand, der war orientiert an der Garderobe, die Lex Barker in dem Film Lederstrumpf der Wildtöter von 1957 trug.
Hast du den auch gesehen?
Nee, kann, möglicherweise, kann ich. Also ich habe einen Lederstrumpf gesehen, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jetzt wo du es sagst, ich meine, ich habe nämlich auch mal einen Lex Barker Film gesehen, wo er nicht Old Shatterhand war. Ich weiß auch. Jetzt nicht.
Da war er Tarzan.
Ja, nee, den kenne ich nicht. Den kenne ich nur die Johnny Weissmüller. Oder so ähnlich. Nee, das war falsch, aber ihr alle kennt das richtige Geräusch.
Das ist doch wieder.
Nee, das ist ja Filmton, da ist nicht die GEMA hinterher. Da sind die nicht zuständig für
was. Sondern ich meine die Melodie.
Nee, ich habe keine. Ich habe versucht, den Tarzan-Schrei nachzumachen.
Ja, ich weiß, aber das hast du nicht getroffen, sondern. Na, du wirst es hören, wenn du es nachhörst.
Ich weiß, du hast auch angesungen. Was war denn das? Weißes Rauschen hier an dieser Stelle einblenden. Nee, das Kostüm von Lex Barker wurde aber ergänzt durch einen Silbergürtel. Und zwar stammte der aus dem Privatbesitz von Lex Barker und es handelt sich um einen echten Navajo-Gürtel, den er da als Old Shatterhand immer trägt.
Der hat er zu seiner Frau gesagt, siehste, ich hab's doch gewusst, dass es sich lohnt, den aufzubewahren. Endlich habe ich mal eine Gelegenheit, den zu tragen. Ne?
Der Kommentar war jetzt fast so sexistisch wie die Retter von New York.
Welche das auch zu seinem Mann gesagt.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Nein, ich meinte jetzt nur so, jetzt haltet jetzt die Frau da irgendwie mit der Mode, muss er jetzt mit der sprechen oder was?
Nee, der Partner.
Sind eigentlich Winnetou und Old Shatterhand schwul?
Das weiß ich nicht. Also gar nicht.
Dann machen wir weiter mit der Produktion. Ich bin
jetzt gar nicht gekommen.
Ich finde es immer sehr naheliegend.
Du, das ist mir auch echt voll egal einfach. Na gut. Schon wieder zurück zu den Kostümen. Oder bleiben wir bei den Kostümen? Ja. So. Und zwar gibt es in dem Film unglaublich viele Statisten, die ja alle solche schicken Indianer oder ja vor allem Indianerkostüme
und Cowboy-Kostüme
brauchten. Ne?
Diese, wer sind sie? Trapper.
Tramps, genau. Und ja, das war dann halt irgendwie ein Problem, dass man so viele brauchte. Was allerdings gelöst wurde, indem man sich bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg, die es ja so damals schon gab, und bei deutschen Indianerclubs ausgeliehen hat.
Achso.
Wenn ich das gewusst hätte, dass es deutsche Indianerclubs gab,
dann wäre dein Jugend ganz anders verlaufen.
Völlig, ich wäre ein völlig anderer Mensch.
Das kann ich mir gut vorstellen, wie so die Schwarfen sich als Indianer verkleiden und erst mal kehren.
Wie entsprochen, gell? So,
jedenfalls.
Dann würde ich jetzt nicht im Büro sitzen, sondern Tag ein, Tag aus, am Schreibtisch. Wärst
dann Kassenwärtin im Indianerclub.
Quatsch, ich würde da rumschleichen.
Der Henry Stutzen, Der Bärentöter und die Silberbüchse, ihr Experten wissen, wovon ich rede. Diese drei Waffen wurden nachgebildet nach den originalen, eben jenen Waffen, die in der Villa Shatterhand, habe ich schon mal erwähnt, dass ich in der Villa Shatterhand mal war. Nee, die sind in Vitrinen, aber ich habe sie gesehen. Und nach diesen, die sich da halt Karl May, als er dann reich geworden war mit seinen Romanen, hat er sich die machen lassen, diese Waffen, wie er sie beschrieben hat in seinen Büchern. Und nach diesen Vorlagen aus der Villa Shatterhand, in der ich übrigens mal war, da wurden die nachgestellt für den Film.
Ich weiß auch noch was, ne?
Ja.
Nämlich die ganzen Federn bei den Indianern. Vielleicht auch die von dem komischen Dichter da. Das waren gar keine Adlerfedern.
Nein.
Doch. Oh. Das waren Schwanenfedern. Und die Bärenfelle waren auch gar keine Bärenfelle.
Nein.
Doch. Oh. Das waren Schafsfelle.
Nein, nein, nein.
Und die sind drauf reingefallen, ne? Weißt du auch noch was?
Ja, ich weiß noch, dass Pierre Brice gar nicht reiten konnte. Ausgerechnet Winnetou. Das merkt man nicht so, wenn wir
sich aber kann da er reiten das, wie der Teufel.
Genau, auf das Pferd schwingt oder schwang in den Filmen. Das war ja immer der Hammer. Der hat ja nur so eine Decke und nicht einen Sattel. Und das ist schon beeindruckend. Das hat er alles extra für die Filme gelernt.
Ich muss übrigens noch was korrigieren.
Ja.
Pierre Brice wird natürlich Pierre Brice ausgesprochen. Du hattest ja nur einen Tippfehler.
Ich? Das ist doch deine Notiz.
So, jetzt aber nochmal zurück zu, ach nee, nicht zu den Kostümen, sondern zu den Außenaufnahmen. Also da gibt es ja eigentlich nur Außenaufnahmen bis, naja. Also jedenfalls wurde der Schatz im Silbersee gedreht an den Plitzwitzer Seen.
Da waren wir.
Und das war echt schön da. Und ich war ganz neidisch, weil nämlich Götz-George und Karin Dior durften da sogar drin schwimmen. Wir durften da nur gucken.
Ja, ne? Ist so ein Naturschutzgebiet heute, darf man nicht schwimmen.
Aber echt schön. Und die Indianer wurden auch von den dort ansässigen Kroaten oder halt sogenannten Jugoslawen gespielt.
Aha. Und zwar den Bewohnern aus Plitvička Jezera, da haben wir nämlich auch, also waren wir abgestiegen, haben auf so einem Bauernhof gecampt. Da hätten wir echt den Bauern mal fragen sollen, ob er da vielleicht mitgespielt hat.
So alt war der vielleicht noch gar nicht.
Der war so alt, aber der war so andererseits so kommunikativ, der hätte uns das garantiert erzählt. Der hat ja gerafft, dass wir Deutsche sind, hat bestimmt erzählt. Damals. Hat uns jedenfalls Stories von den Bären aus der Gegend erzählt.
Ja, aber cool, die Stories.
Ja. Einer war in der Dusche auf dem Campingplatz aufgetaucht und der andere hat die Eisbude leer gefuttert.
Genau, die Tiefkühltruhe mit dem Eis. Tja. Genau. Also es gab bei den Dreharbeiten nämlich 3000 Statisten, das heißt alle Dorfbewohner haben mitgespielt. Und 2500 Pferde. Aber wo sie die wohl alle her hatten, ist mir ein Rätsel. 2500 Pferde, das ist schon echt eine ganze Menge.
Ja, das ist halt so wieder die Geschichte mit...
So viele Pferde
gibt es
nicht mal bei diesen komischen Aachener Pferde-Champion-Chips.
Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding halt, dass eben dieses Studio so viel Erfahrung hatte, auch mit Sandalenfilmen und ich denke, wenn du so eine Römerarmee oder sowas, dann brauchst du auch viele Pferde.
Krass. Wie die alle hingekarrt haben, wo haben die untergebracht? Auf irgendwelchen
Ja, die waren ja nicht alle gleichzeitig am Start. Du hast ja keine Szene, wo 2500 Pferde da sind. Aber du kannst halt, ja, musst ja eben auch da Tierschutz auflagen.
CHIO heißt das Ding in Aachen, genau. Der CHIO. Ja. Entschuldigung.
Du musst da ja auch irgendwie, da war doch auch immer Westerwelle. Und jetzt ist er tot.
Ja, ich wurde Ich habe überlegt, ob ich die Brücke schlage, aber deswegen kam mir der auch das in den Sinn.
Lachen wir jetzt, ja.
Und das, ja, genau. Also Guido Westerwelle ist inzwischen verstorben und sein Mann oder Lebensgefährte, weiß ich gar nicht, wie verheiratet
Ja, also es gibt
das
ja keine
ist halt der Organisator, glaube ich. Der macht doch
immer. Der war da irgendwo im Haustier, keine Ahnung, was genau.
Komischen Serien, das ist irgendwie ein total bekanntes Pferde. Turnier, Sport.
Ich weiß nur, dass ich immer im... Ah, wie ist nochmal dieses Tal mit diesem Bach?
Gillesbachtal?
Was? Gillesbach?
Welches Tal meinst du denn?
Entschuldigung. Oh. Wo wir voll oft waren. Da. Nee, Wurmtal ist das. Das Wurmtal.
Ja. Gab's auch.
Im Wurmtal, da war ich ja auch immer Radfahren. Mhm. Und in der Woche vom CHIO war es aber voll nervig, weil die da ihr Kutschentraining hatten. Weißt du? Gab es ja auch so Kutschenrennen beim CAIO und ich glaube, das ging halt die offizielle Strecke da durch das Tal. Und dann musstest du halt immer an den Rand fahren, weil die da wieder mit so einer Scheißkutsche über die Wege gepetzt sind.
Auf Zeit.
Ja. Und alt.
Was meinst du, wie die sich über dich geärgert haben?
Ja, ist mir doch. Ja, nee, das ist ja genauso mein Recht, da zu sein wie irgendeine Kutsche. Die kriegen Geld dafür, ich nicht. Whatever. Ich habe noch einen letzten Punkt, nämlich um die Action dramatischer aussehen zu lassen, wurden manche Action-Szenen mit einer geringeren Framerate gedreht, so dass wenn dann das Bild, also wenn der Film dann normal abgespielt wird, die schneller wirken. So, das sieht man besonders, als die Old Shatterhand und seine Crew zu dieser Ranch verfolgen. Da sieht man sehr schön, wie bei dieser Verfolgungsjagd das alles ein bisschen zu hackig und einfach schneller abgespielt wird, das Band. Und sie dadurch, dadurch wollte halt unser Kameramann und Regisseur, wie hieß er noch? Harald Reinl, mehr Action erzeugen, indem er einfach die Bilder schneller laufen lässt. Nun gut. Dann kommen wir doch mal zum Inhalt des Films, zur Analyse, dem filmischen Erzähler.
Yippie!
Da muss ich als erstes sagen, was mir sogar gut gefallen hat, so total metaphorisch ist, dass unser Lex Barker eben nicht als der geschniegelte Heini am Anfang auftritt, sondern mit Vollbart. Nämlich ebenso.
Vollbart und welche Fusseln klebten
da. Ebenso wie Karl May seinen Old Shatterhand beschreibt in den Romanen. Aber quasi um ihn dann sofort oder halt nach ein, zwei Szenen moderner wirken zu lassen, in dem Zeitgeist der 60er entsprechend, sehen wir, wie sich Lex Barker dann diesen Bart abnimmt und fortan halt sein bekanntes, nach hinten gegeltes Haar, glatt rasiertes Gesicht, so wie wir ihn alle kennen, wo wir dann so die quasi die bildliche Übergabe von dem Old Shatterhand aus den Büchern zu jenem in den Filmen haben. Das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Das haben sie gut gelöst. Mhm. Oh.
Ja, was will man da schon sagen? Irgendwie, also zu dem filmischen Erzählen. Es ist halt alles so
furchtbar
einfach alles. Du hast halt diesen strahlenden Helden, der immer alles richtig macht. Dann hast du seinen Hundle, Winnetou, ja? Wie hast du gesagt? Der edle Wilde oder
der,
so?
Ja, das ist genau, der edle Wilde.
Ja, also es ist halt, also wirklich diese ganzen Indianer, die sind halt alle, die werden auch dargestellt wie so dummes Vieh halt irgendwie, ja.
Ich finde das jetzt halt gar nicht so schlimm eigentlich.
Doch, also die sich da auch verhalten. Na,
sag mal so, ich finde den Unterschied zwischen den Indianern und den anderen Deppen halt nicht so groß, weil die anderen sind auch nicht besser. Die sind halt alle so flach. Die sind alle so flach gezeichnet. Naja, zum Beispiel, also muss man auch zum Gute halten, dass ja, als da die Ranch von den Tramps angegriffen wird, dann am Ende die Indianer kommen, um sie zu retten. Und das ist ja, der klassische Trope ist ja, dass die Kavallerie kommt. Im amerikanischen Western würden die Kavallerie kommt die, nicht? Die Kavallerie kommt nie zu spät, ist ja der berühmt gewordene Spruch dazu. Und hier sind es dann halt eben die Indianer, die zur Rettung heraneilen. Das ist ja dann auch schon wieder was
Positives. Ja, da kommen die halt und helfen den Weißen und dann sagen die Danke und dann reiten die Indianer wieder weg. So, aufsetzen, weg. Also schon allein, wie die halt sich immer, die führen sich so sehr affektiert auch immer aus. Ja, wenn die Indianer irgendwo lang reiten, dann heulen die so, ne? Also ich würde es jetzt hier nicht nachmachen, aber
Ja, das berühmte.
Genau. Das macht ihr aber ohne Hand.
Ja, ja, aber.
So. Also, und dann. Ja, das, die sind halt einfach nicht ernst zu nehmen. Ja,
ist halt
ja aber es ist auch im Buch so, es sind halt einfach, ja, genau. Es sind halt gute Krieger. Das heißt, es sind gut zu gebrauchen für solche Einsätze halt, ja. Aber ansonsten halt völlig bekloppt. Und wenn man halt ein guter Weißer ist, so wie Lex, Old Tatterhand, dann hat man irgendwie Nachsicht mit denen und versucht, ihre Kultur zu respektieren und so und weiß halt, wie man mit denen umgehen muss. Ne? Oh. Und dann ist man halt ein Freund aller Indianer und erkennt die Stärken von so jemandem wie Winnetou an und gibt ihm dann halt auch die entsprechenden Aufgaben, die er dann exzellent ausführen kann und somit halt zum Guten beitragen kann. Aber die haben halt, also wenn die halt irgendwie reden, dann sprechen sie in ihrer erfundenen Indianersprache, die ich übrigens mal versucht habe zu entschlüsseln als Kind. Und ja, das ist halt anders als die ganzen Weißen, die labern da die ganze Zeit irgendeinen Scheiß vor sich hin. So ein Reimen.
Ich weiß, also ich fand das gar nicht so schlimm jetzt. Also natürlich, ich meine, das ist einerseits natürlich total indiskutabel aus modernen Gesichtspunkten. Andererseits, ich weiß nicht, ob man dem Film das so zum Vorwurf machen kann. Genauso wie das ist natürlich auch alles übelstes Whitewashing, weil ja alles von Europäern gespielt wird. Die, also das, die Schminke, die Vibris aufgetragen hat, das ist schon nicht mehr feierlich, wie dick er geschminkt ist, damit er eine rote Haut hat. Und das sieht man halt aus, sieht voll künstlich aus. Aber das ist halt eben, das ist diese, das, halt dieses, dieser Märchenwilde Westen. Das finde ich gar nicht so dramatisch. Es ist natürlich aus, wenn man heute so einen Film drehen würde, würde ich als erstes hier irgendwie Hashtag ultra rassistisch auf den Barrikaden stehen bei Twitter und den Shitstorm lostreten. Aber es ist halt ein Film von 1960, Anfang der 60er. Und wenn du den da halt, ja, da finde ich das gar nicht so dramatisch, weil es ist vollgepackt mit Klischees, aber die Weißen sind genauso klischee-lastig. Und ich finde nicht, dass der Film eine irgendwie schlimme Botschaft hat, sondern die ja, Indianer nicht. Sind schon die Guten, auch wenn sie zu simpel dargestellt sind, eben aus dieser Perspektive von dem edlen Wilden so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel The Searchers ist so einer der berühmtesten Western, der zum Beispiel auch in jedem zweiten Tarantino-Film zitiert wird, so müssen wir uns mal zusammen anschauen. Den habe ich gesehen so und der Film, der hat durchaus unglaubliche Qualitäten, aber die Darstellung der Indianer ist halt nicht. Da sind die Indianer halt tatsächlich so nur die übelsten Villains. So. Da sind die Indianer so böse bis aufs Blut und dagegen ist halt dieser Film, der auf der gleichen Zeit schon, der ist irgendwie, das war just in Mitte 50er, glaube ich, also der hier ist ein bisschen jünger, aber das tut sich nicht viel, der wirkt dagegen fast modern. Und andere Filme auch, irgendwie Stagecoach, so dieser Film, mit dem John Wayne berühmt wurde, da sind die Indianer auch nur dazu da, um halt irgendwie diese Postkutsche anzugreifen. Und das ist dann halt eben schon irgendwie spannend, dass da Karl May vor allen Dingen halt diesen Dreh rausmacht, dass er eben nicht die Indianer zu den Bösen macht, sondern dass sie eigentlich hier immer die Guten sind. Mhm. Weil er da halt schon eben so diese Distanz auf diese amerikanische Geschichte haben, weil er einfach keinen Patriotismus für Amerika empfinden muss,
ja.
Den die amerikanischen Filmemacher später dann hatten, als sie ihre Filme gedreht haben. So, von daher, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich würde es dem Film einfach nicht vorwerfen, weil er halt aus so einer Zeit kam, wo das noch nicht so reflektiert wurde und damals, für die damaligen Verhältnisse finde ich das gar nicht mal so übel. Was ich ziemlich übel finde, ist, dass Winnetou ja wohl der schlechteste Häuptling aller Zeiten ist. Der Typ nennt sich der Häuptling der Apachen. Und ich meine, also wenn ich an Häuptling denke, dann stelle ich mir so eine Art Bürgermeister oder Richter oder sowas vor, der da irgendwie Entscheidungen fällt für seinen Stamm. Aber der ist ja wohl nur mit seinem Buddy Old Shatterhand unterwegs und
Der hat halt vielleicht einen Vize, der das auch gut macht.
Keine Ahnung, aber ich würde den Titel ablegen. Das ist ja wohl voll albern. Der kümmert sich überhaupt nicht um seinen Stamm. Der ist immer nur unterwegs und erlebt Abenteuer.
Ja, aber er ist halt der Häuptling, weil er halt einfach der Beste ist. So. Und der kann sich auch so gut anschleichen und schon schnell reiten und super toll kämpfen und so. Das vielleicht ist der Häuptling HC.
Ja, das kann natürlich sein. Das führt mich halt zur nächsten spannenden Frage immer. Wenn wir an die Winnetou-Trilogie denken, Winnetou 1, Old Shatterhand und Winnetou lernen sich kennen. Winnetou 3, Winnetou stirbt. Was passiert denn in Winnetou 2?
Ja, die erleben Abenteuer zusammen.
Und welche?
Ich weiß nicht.
Weil Winnetou Abenteuer erleben sie auch im Schatz im Silbersee, in Untergeiern, im Tal des Todes und in all den anderen 30 Winnetou-Romanen.
Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Nee, ich glaube, das passiert dann. Also Winnetou 2 ist ein ganz komisches Buch und auch ein ganz komischer Film entsprechend. Nochmal in dem Vergleich mit dem amerikanischen und auch mit dem Italo-Western ist halt spannend, dass beide durchaus halt immer Subtext haben. Über irgendwas wird halt schon, man könnte halt schon zum Beispiel bei The Thatchers schauen, ob da nicht doch auch irgendwie Rassismus verhandelt wird. Und in den Sergio Leone-Western wird auf jeden Fall Männlichkeit immer verhandelt und Klischees und so Sachen. Und sowas geht dem Film halt komplett ab. Das ist einfach nur eine Geschichte, die auch sich auf der Oberfläche abspielt,
das
oder?
Das ist halt, obwohl du jetzt dann auch wieder dagegen schimpfen wirst, aber es ist halt einfach ein Kinderfilm.
Nö, warum sollte ich dagegen schimpfen?
Das naja, weil Kinderfilme müssen ja auch nicht einfach nur platt sein. Ne?
Ja, okay, da hast du natürlich recht. Aber, ja, das ist aber.
Ein anderes Thema.
Ja, aber er hat diese gleiche Naivität quasi. So, ja, aber, na, wo du selbst sagst, hier Zootopia hatte, den ich kürzlich mit unserer Tochter geguckt habe, der hatte wesentlich mehr Subtext als dieser Film. Ja, da kann ich mich einfach ganz dreist wieder abschweifen. Ich habe zu Ex Machina noch so ein cooles Video gesehen. Und zwar, ich glaube, es war der Jan von der Cinecoach, der das geteilt hat, von Fandor, das ist ja auch irgendwie so ein cooles, weiß ich, die machen so YouTube und Vimeo und so weiter, so Video-Essays über Filme. Und da ging es auch um die Frage, also Geschlechterrollen in Ex Machina. Und Wes hatte ich ja auch erzählt von dieser einen Kritik auf Letterboxd, die ich da gelesen hatte, die sich aufregt, dass der Film voll sexistisch wäre und du doch genauso wie ich das eher umgekehrt gesehen hatten. Und der Film, diese Analyse beschäftigt sich auch damit, zum Beispiel mit dieser Nacktheit von der Frauen. Und diese eine Szene, wo, wer ist die? Ich weiß nicht, diese Dienerroboter, diese asiatische Frau, eben so nackt auf dem Paravent liegt, wird halt analysiert, dass es halt so
auf dem Bett.
Ja, oder auf dem Bett. Das ist halt voll die klassische Pose, die Frauen in so barocker und Renaissance-Malerei eingenommen haben. Haben sie halt auch so mit ganz vielen Bildern dann gezeigt, dass es halt genau diese Pose ist. Und was halt auch nochmal diese, was wir auch bei Das Fenster zum Hof hatten, halt wieder dieses der männliche Blick, the male gaze, darstellen soll. Eben einfach, dass diese Entwickler diese Frauenroboter als sein Besitztum betrachtet und dass sie deswegen dieses Bild von dieser nackten Frau da eingebaut haben, die sich ja dann am Ende in diesem Emanzipationsprozess gegen ihn revoltieren. So, nur fiel mir noch gerade ein, weil wir da eben drüber geredet haben. Lass uns doch mal, also ich würde gerne noch, bei aller Flachheit und aller Kritik in dem Film gibt es einfach so viele charmante, cheesy Momente, die mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, Das fängt zum Beispiel bei, da sind wir wieder beim Anschleichen an, wenn Winnetou so einen Busch hat, den vor sich hält und dann eben mit diesem Busch nach vorne rüttelt, während er sich an die Trams anschleicht. Ich meine, auch das allein, dass mir diese amerikanischen Begriffe die ganze Zeit so schön 60er-Jahre-mäßig deutsch aussprechen, ist auch so was super Charmantes. Und davon hat der Film einfach unglaublich viel. Zum Beispiel, dass auch überall so ein Pappmaché-Felsen rumliegen, wenn man ihn gerade braucht. So von dieser Ranch führt dann auch so ein Geheimgang raus, als sie belagert werden. Und der führt natürlich genau ins Lager von den Trams, der Geheimgang, und wird abgedeckt durch so einen Pappmaché-Felsen, den man dann praktischerweise zur Seite schieben kann und sich dann auch wieder anschleichen kann. Wo du auch feststelltest, nicht, dass Götz-George besser schleichen kann als Let's Parker. Ja. Und auch super ist so eine Szene, wo sie halt auf dem Weg sind zum Silbersee und Old Shatterhand meint, dies ist ein guter Lagerplatz. Und das ist halt irgendwie, unterscheidet sich von nichts in nichts von der Gegend, durch die sie ganze Zeit geritten sind, außer dass da sie natürlich sofort angegriffen werden von den Utahs, wo sie dann, womit auch Old Shatterhand bewiesen hat, dass nicht nur Winnetou ein schlechter Häuptling ist, sondern er auch noch irgendwie ein schlechter Anführer. Aber praktischerweise steht dann da wieder der passende Pappmaché-Felsen bereit, auf dem sie sich retten können und von dort oben auf die Indianer schießen.
Das ist wie so ein Wachturm.
Ja.
Wetterspitze.
Haben sie nochmal Glück gehabt. Also eine kleine Sache noch, dass sie am Anfang in so einem Saloon dann plötzlich so ein Typ hockt, der so eine türkise Baseballkappe aufhat.
Das war voll komisch.
Da dachten sie wahrscheinlich auch, das ist so typisch amerikanisch, das passt. Mhm. Aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen, als wäre da jemand aus der Crew versehentlich vor die Kamera gelaufen.
Dem hätte nur noch so eine digitale Armbanduhr gefehlt.
Ja. Oh Mann. Aber sonst, hast du sonst noch was, was dir auf
der
Seele...
Der hat auch eine Brille. Ne?
Ja, das kann sein.
Kein Monokel. Jetzt zu so albernen Szenen?
Oder inhaltlich irgendwie.
Inhaltlich.
Weil sonst habe ich auch nichts mehr.
Nee, also fällt mir nichts ein. Das Lustige ist, dass dann halt der Schatz am Silbersee, im Silbersee, bewacht wird von so einem Indianer, ne? So uralten Indianer.
Das ist halt auch wieder so voll das Indiana-Jones-Trope.
Ja, weiß ich nicht, woher das kommt. Also, weil ich, es hat mir jetzt so die Idee eingebracht, das sei ja so typisch, ja. Ja. Aber vielleicht kenne ich das halt auch nur daher.
Nee, im dritten Teil, der letzte Kreuzzug, ist halt bei Indiana Jones auch so, dass dann irgendwie so, da geht es darum, den Heiligen Gral zu finden. Das wird dann auch so von so einem uralten Wächter beschützt. Mhm. Und so. Das ist halt, nee, das, ich glaube, das ist halt schon ziemlich klassisch auch so für so Abenteuergeschichten, dass der alte, weise Wächter.
Ja, gut, aber was bewacht, also der bewacht den, aber der beschützt den ja nicht, den Schatz.
Ja, das
der ist ja vollkommen hilflos.
Ja, ja. Das, ja. Ja. Aber der, keine Ahnung.
Ach so, die Karte, da hatte ich ja schon erwähnt. Also wir sehen eine Hälfte dieser Karte dann, nämlich die von diesem Freund von Götz-Georges Vater.
Mhm.
Und das hat irgendwie so eine Kinderzeichnung, so total merkwürdig. Da sieht man halt irgendwie so eine Stelle halt, also man sieht irgendwie so den See und dann man sieht halt irgendwie so einen blauen Klecks, das ist so der See wahrscheinlich und dann so ein Weg, der so eingezeichnet, eine Linie, ist das eine Linie? Nee, ist keine Linie, aber das dann halt irgendwie mit einer anderen Farbe der Weg eingezeichnet.
Das ist halt auch so voll die Klischee-Schatzkarte.
Ja, total merkwürdig.
Auf sehr niedrigem Niveau.
Ja.
Ja, aber da wo du sagst, das darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, wie dann Götz-George, wie heißt sie eigentlich? Ah, die habe ich gar nicht bei den Schauspielern genannt, die die einzige Frau im Bunde.
Karin Dorr. Na, die Farmerin
ist ja, doch auch noch da. Aber Karin Dorr, hier die Perle, und Götz-George sind ja dann von den Tramps gefangen und sind gefesselt.
Das hat dich echt beeindruckt.
Das ist so geil. Götz-George meint dann so, hier, ich habe was festgestellt. Meine Fessel, das sind Lederriemen. Und Lederriemen, die weiten sich, wenn sie nass werden. Und dann rollt er sich so ganz unauffällig in den See rein. Aber warte,
Karin Dorr gibt ihm noch den Tipp. Ja?
Ja.
Also er meint, er rollt, er robbt, geht jetzt zu dem Fluss oder See darüber.
See, ja. Pilsnitzer See.
Und sie sagt, tu so, als ob du etwas trinken würdest.
Und das lacht er dann, oder? Auch. Er rollt sich dann so rüber, badet dann erst so ein bisschen seine Hände rein, sieht dann den Wächter, dreht sich schnell um und trinkt so. Und der Wächter so, ey du! Und er rollt sich dann so zurück, so, ey, ich hab nur Durst. So, ja, aber mach das nicht nochmal.
Der Trick hat funktioniert.
Oh Mann, das ist so geil. Das ist tatsächlich auch so TKKG auf Niveau irgendwie. Das ist schon sehr schön. Das macht schon Spaß. Nun gut, wenn du sonst nichts mehr zum Inhalt zu sagen hättest.
Nope.
Dann kommen wir doch zu Dr. Paula beantwortet Fragen.
Verdammt, ich dachte, wir lassen es ganz ausfallen.
Nein, das haben wir jetzt schon letzte Woche ausfallen lassen. Und so willst du nur das Rubrik wieder, dass wir die loswerden oder was?
Nein, nein.
Wir hätten das Thema Schweigeminute, das Thema Fragen stellen oder das Thema Statusspruch.
Puh, also Schweigeminute ist bestimmt viel zu ernst. Ah. In dem Frage stellen.
Ist aber wieder jetzt so eine Liebe, Sex und Zärtlichkeit Frage. Er antwortet, aber stellt keine Fragen.
Oh.
Hallo, ich schreibe schon seit längerem mit einem Jungen, in den ich verliebt bin. Nun ist es so, dass ich ihn etwas frage, zum Beispiel, wie es ihm so geht, etc. Er schreibt auch immer zurück und stellt mir aber nie Fragen. Da ich ihn aber so sehr mag, ist das für mich etwas schwierig, weiter ins Gespräch zu kommen, da es ja doof kommt, wenn ich immer nur Fragen stelle. Meine Frage an euch, soll ich ihm sagen, dass er mir auch gerne Fragen stellen kann, wenn er welche hat? Oder wie würdet ihr das machen?
Also ich denke, da er keine Fragen an sie hat, hat er auch kein Interesse an ihr. Naja, weil es ist ja einfach, zeugt ja davon, dass er halt, also wenn er nichts von ihr wissen möchte, dann will er wohl nichts von ihr wissen.
Ja, aber das kann er halt auch schon wieder mit diesem männlichen, weißt du, wir werden halt nicht dazu erzogen, irgendwie offen zu reden. Ach ja, komm mal,
wenn ich jemand
fragt,
wie geht's dir? Und dann sagst du doch nicht nur gut, sondern dann fragst du auch, wie geht's dir denn?
Ja, vielleicht ist er einfach nur schüchtern und traut sich nicht und weiß nicht, was er fragen soll und glaubt, das will sie nicht, keine Ahnung.
Nein, der interessiert sich nicht für sie.
Ach, das bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ist er einfach nur. Ich würde tatsächlich in diesem Fall denken, Ehrlichkeit ist das beste Mittel. Wenn sie sagt so zu ihm, so hier, ich rede total gern mit dir. Na? Aber du bist Dr. Paula, sag du mal, was
ja,
du
denkst. Ja, ich habe auch gerade gedacht, warum hier, was soll das? Warum beantwortest du denn jetzt die Frage? Ja, nur weil du meine Antwort nicht akzeptieren kannst.
Ja, aber was ist denn deine Antwort? Also du glaubst, er steht nicht auf sie, was soll sie machen?
Soll sich jemand anders suchen.
Aber sie ist total, Entschuldigung, sie ist total verliebt in ihn.
Ja, aber er halt nicht in sie.
Und dann?
Dann soll sie sich jemand anders suchen.
Aber man kann sich doch nicht einfach jemand anders suchen.
Andere Mütter haben auch schöne Söhne.
Gut, das war heute eine sehr frustrierende Antwort von Dr. Paula. Kommen halt wir zur
in die Augen, in die Augen sehen.
Ja, kommen wir zur Rezeption.
Passt ja schließlich auch zu unserem Thema, ja? Schwarz oder weiß?
Wieso?
Naja, das ist halt bei Karl May auch so. Schwarz oder weiß, entweder du bist der Gute oder du bist der Böse. Und wenn du der Böse bist, dann sieht man es dir auch sofort an. Oder nicht?
Mensch, Skinner, ja, das stimmt.
Hopp oder top.
Weißt du noch, was ich sagte, was der Film für ein Budget hatte?
Nee.
Ich auch nicht. Er hatte ein Budget von, was sagte ich, 3,5 Millionen D-Mark und er war auch dann der damals größte Erfolg der deutschen Filmgeschichte. Und zwar hatte er ein, oh Mann, ich bin jetzt total in meinen Notizen verrückt, rutscht, ein Einspielergebnis von 6,4 Millionen D-Mark. Mhm. Also nicht ganz das Doppelte, aber die, ich glaube, die Millionen, die machen es in dem Fall aus. Er war nämlich auch der allererste Film, der die goldene Leinwand, die haben wir da mal wieder, gewonnen hat für den erfolgreichsten Film. Nee, irgendwie, wie war das? Da gab es so ein Quorum, 3 Millionen Besucher innerhalb von 18 Monaten. Dafür kriegt man die goldene Leinwand anscheinend. Die hatten auch eine ganz ausgeklügelte Marketingkampagne und zwar erschien in der Zeitschrift Bild und Funk der Film als so eine Art Fortsetzungsroman, so als wie so die Bravo-Foto-Love-Story in Form von Stills. Also Fotos aus dem Film haben sie den einfach so erzählt und das hat wohl sehr viele Deutsche sehr heiß gemacht auf den Film, sodass sie ihn dann auch sehen wollten. Interessant ist auch noch, dass er sich beworben hat 1962 für ein Prädikat bei der Filmbewertungsstelle Wiesbaden, also ist dieses Prädikat wertvoll. Und die haben das zunächst abgelehnt. Und zwar sagte das Drehbuch, dass das Drehbuch die Fabel aus der Vorlage von Karl May nicht überzeugend entfaltet. Mhm. Die Geschichte sei mit penetrantem Ernst durchgespielt worden. Der Regie mangele es an straffer Führung. Die Kameraarbeit sei abgesehen von einigen Bildfolgen am Silbersee recht durchschnittlich. Für keine einzige schauspielerische Leistung sei ein Prädikat zu verantworten. Der Hauptausschuss der Filmbewertung revidierte das allerdings dann später.
Was?
Also sie haben es erst quasi total abgestraft, den Film. Und dann 63 auf einmal sagten sie, oh nee, ist doch geil, kriegt Prädikat wertvoll.
Für was denn?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist Geld geflossen. Das hört sich fast so an.
Ja.
Oder das war tatsächlich auch wieder so ein Ding irgendwie von wegen, okay, das Publikum sagt, er ist gut, dann müssen wir uns da dem beugen.
Aber wir haben lange keinen Film mehr ausgezeichnet.
Ja, keine Ahnung. Der Film war ab 12 freigegeben, aber sie ließen sich sogar darauf ein, dass sie ein paar Prügelszenen rausgenommen haben, sodass er dann sogar ab 6 freigegeben wurde. Mhm. Achso, genau, das vor allen Dingen das Auspeitschen durch den Banditenchef, durch den Tramp-Chef wurde rausgenommen und das gegenseitige Töten in der Schatzhöhle.
Okay.
Und dadurch hat er dann eine Freigabe ab 6 bekommen. Ich glaube, er kam sowohl in einer Version ab 12 als auch ab 6 in den Kinos, so dass sie noch mehr Kohle reinscheffeln konnten. Jedenfalls war es auch lange Zeit der erfolgreichste deutsche Film seit 1945 und er wurde in über 60 Ländern gezeigt. Und das muss man sich auch mal reinziehen, er lief bis 1971 in den Kinos. Ich glaube,
über Jahre.
9 Jahre lang. Sowas gibt es heutzutage einfach nicht mehr.
Ja.
Und das Hauptthema des Films, die Old Shatterhand-Melodie, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so heißt, die berühmte Melodie. Ich hätte immer gedacht, es ist die Winnetou-Melodie, aber es ist die Old Shatterhand-Melodie. Wurde auch zu einer Hit-Single, die über 100.000 Mal verkauft wurde, was auch vor allem für so ein Instrumentalstück total ungewöhnlich war. Außerdem halten sich hartnäckig die Gerüchte für eine Neuverfilmung, dass es ein Remake geben soll. Aber bislang ist offensichtlich noch nichts Konkretes in Planung. Aber mal schauen, ob da noch was kommt. Das hatten wir ja auch hier schon bei 300, hatten wir das auch mit der Neuverfilmung. Die ist ja mittlerweile sogar erschienen. Nee, also die Fortsetzung.
Ja.
Und interessant ist auch bei einem unserer ersten Filme, nämlich Trainspotting, da gab es auch immer das Gerücht, dass es eine Fortsetzung geben soll. Und die Gerüchte, die verdichten sich auch immer mehr. Möglicherweise kommt da bald eine Fortsetzung. Ich kann mir es auch gar nicht vorstellen, aber irgendwie soll so 10 Jahre später spielen.
Was anderes.
Ja.
Hätte mich auch gewundert.
Ja, es wäre natürlich echt schwer mit dem Alter. Allein wie dürr Ewan McGregor in dem Film ist und ich meine, er ist immer noch schlank, aber nicht so klappernde. Nun gut, außerdem erhielt er auch noch einen Bambi für den erfolgreichsten Film des Jahres 1963. Und damit sind wir durch. Jo. Es bleibt uns nur noch die Wertung. Paula, auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
40.
Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so wenig ist. Er kriegt nämlich von mir durchaus 60.
Ja, so viele.
Ja, 60 ist so, da es ist halt einfach.
Wirklich platt.
Ja, aber guck mal, ich hatte schon echt Spaß.
Auch. Aber wir hatten nichts zum
Analysieren. Ja, aber 60, nee, 60 ist schon so ein Film, der einfach, der ist mehr oder weniger belanglos, aber den, da ärgere ich mich jetzt auch nicht, dass ich ihn geguckt habe, während bei so einem 40er-Film, da fängt es schon langsam an, dass ich mich anfange zu ärgern. Ach.
Schau mal, der hat einfach 0-Meter-Ebene.
Ja.
Die, also die 40 Punkte kriegt der nur
ja, ich verstehe
wegen schon. Der Nostalgie. Ja? Wegen
der, die Handlung ist auch irgendwie nicht existent. Also ist die nichts, reiten immer von A nach B, ja. Ohne dass man wirklich erkennen kann, warum.
Also aber du hast recht, ich habe mich auch nicht geärgert, aber nur deshalb, weil ich auch nichts erwartet habe. Also ich habe ja Angst befürchtet, dass... das ist mich alles ganz.
Nee, ich finde diesen so der Ausdruck cheesy schön ist so, passt ziemlich gut. So. Es ist natürlich totaler Mumpitz, aber irgendwie dann auch wieder so liebevoller Mumpitz, dass ich das ihm auch nicht übel nehmen kann. Na gut, ich denke, mit 40 und 60 haben wir einen Querschnitt von 50, kann er sich nicht beschweren. Herr Reinl, ja, sowieso nicht mehr.
Nee. Hattest du nicht den 3 Haselnüssen für Aschenbrödel 35 Punkte oder so?
Nee, ich habe den irgendwie nur 10 gegeben, weil du ihn 90 gegeben hast.
Ach so, gut, das galt dann sowieso nicht. So. Ich dachte gerade an 300, weil der hat ja nur 30 bekommen von uns.
Ja.
Und 300 hatte zum Beispiel im Abspann schon mal mehr Qualitäten.
Ja, 300 war auf anderen Ebenen. Also ich habe mich bei 300 einfach nicht amüsiert, weißt du?
Ja, genau.
Nee, habe ich mich nicht amüsiert. Ja, und hier habe ich mich amüsiert.
Ja, genau.
Ja,
deswegen hat er noch mehr als 30 Punkte bekommen. Aber in anderen Aspekten ist 300, sogar 300 besser als...
Ja, aber 300 ist halt auch irgendwie 60 Jahre später mit ungefähr dem 100-fachen an Budget gemacht worden oder so.
Ja, ich ja aber halt auch viel kreativer.
10-fachen oder 20-fachen vom Budget. Naja, nein, ich bleibt bei meinen 60. Ich glaube, da kann er sich nicht beschweren. Niemand kann sich hier beschweren über irgendwas. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann könnt ihr euch bei uns in den Kommentaren beschweren. Ihr könnt euch da ruhig mal wieder melden. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Wir hatten irgendwie so im letzten Jahr immer richtig viel Action bei uns in den Kommentaren. Das hat mir sehr gut gefallen. Da fanden spannende Diskussionen statt. Aber dieses Jahr ist so eher mau. So hin und aber wieder kommt mal was. Dieses Jahr hat
ja auch gerade erst angefangen.
Naja, es ist schon wieder ein Viertel rum, nicht? Ja, und wir haben ja schon dann doch die ein oder andere Folge aufgenommen. Wir zusammen jetzt weniger, aber ich hatte ja dann noch diese ganzen Solo-Folgen. Mhm. Jedenfalls, nee, ich will jetzt ja auch niemanden dazu verpflichten, sich zu melden, aber falls euch irgendwas aufgefallen ist zu dieser Folge, würde mich einfach freuen, von euch zu lesen. Ist immer so ganz nett, wenn man weiß, dass man nicht so einen luftleeren Raum spricht, sondern dass da draußen einfach Leute sind, die einem zuhören. Ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden davon. Ich würde sagen, dann bleibt uns noch was zu sagen. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Man hört sich.